Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Jüdin, Atheistin, katholische Ordensfrau, unterschätzte Philosophin und später umstrittene Heilige. Vieles im Leben von Edith Stein klingt auf den ersten Blick widersprüchlich. Aber die ganz unterschiedlichen Facetten ihres Lebens, die spiegeln vor allem eins, dass eben ihr Leben ein stetes Suchen war. Als Jüdin geboren, hat sie sich in jungen Jahren vom jüdischen Glauben, überhaupt vom Glauben abgewandt und als Atheistin sich der Philosophie verschrieben und in der akademischen Welt der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ganz nebenbei für die Rechte von Frauen in eben dieser Welt gekämpft. Die Lektürebegegnung mit der Karmelitinnen-Ordensfrau Teresa von Avila hat sie zum katholischen Glauben geführt und dann letztlich selbst den Weg als Ordensfrau einschlagen lassen. Ihre jüdischen Wurzeln, die hat sie bis zuletzt betont und für die von den Nazis bedrohten Juden hat sie sich vehement eingesetzt. Diese Biografie, die macht sie für viele bis heute zu einer Mittlerin zwischen Judentum und Christentum. Vor 80 Jahren, im August 1942, wurde sie von den Nazis ermordet. Thomas Klatt über dieses vermeintlich widersprüchliche Leben.
Wenn Religionslehrerin Alexandra Chilewska-Tölle die künftigen Erzieherinnen und Erzieher im katholischen Schulzentrum Edith Stein Berlin nach eben dieser Edith Stein fragt, bekommt sie meist solche Antworten.
Was assoziieren Sie mit Edith Stein? Naja, eine jüdische Frau, die dann auch in Auschwitz ermordet ist. Sie hat ein tugendhaftes Leben geführt und da wurde sie auch heilig gesprochen. Und dann macht man aus Edith Stein so eine Zuckerheilige.
Hinter der Biografie verbirgt sich weit mehr, weiß Alexandra Chilewska-Tölle, die ihre Doktorarbeit über Edith Stein geschrieben hat.
Das Erste, was ich von Edith Stein gelesen habe, das waren ihre Lebenserinnerungen aus dem Leben einer jüdischen Familie. Und mir begegnete da eine offene, kontaktfreudige und wissbegierige Frau von sehr hoher Intelligenz, die ihre Kindheit, die ihre Jugendjahre auch auf lebendige Art und Weise auch humorvoll, aber auch manchmal sogar ironisch dargestellt hat. Das hat mich auch fasziniert.
Edith Stein wird als jüngstes Kind einer jüdischen Kaufmannsfamilie am 12. Oktober 1891 in Breslau geboren. Es ist Yom Kippur, der jüdische Versöhnungstag. Immer wieder wird später etwa von der Mutter betont, dass Ediths Geburt somit unter einem besonderen Stern stand. Edith Stein selbst identifiziert sich später mit der biblischen Königin Esther, die für ihr jüdisches Volk eintrat. Das ist die eine Seite von Edith Stein. Die andere, dass sie mit der jüdischen Religion alsbald nichts mehr anfangen kann. Als Jugendliche erklärt sie sich zur Atheistin und sucht fortan den Sinn des Lebens ganz im Diesseits in der universitären Philosophie. Sie wendet sich der Phänomenologie zu, wird sogar persönliche Assistentin des Philosophen Edmund Husserl, einem der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Sie schreibt während des Ersten Weltkriegs ihre Doktorarbeit über das Problem der Einfühlung. Wer ist der andere? Wie fühle ich mich in den anderen ein?
Ihre Dissertation, die gilt als eine von 10 vernachlässigten Klassikern der Philosophie. Also sie hat da wirklich Themen gesucht, Einfühlung, die oft übersetzt mit Empathie, was eben tatsächlich ein Rätsel war, wie kann ich mich in die Gefühle des anderen einfühlen? Geht das über, dass ich seine Mimik lese oder geht das über ein sehr ursprüngliches Geschehen? Das hat sie also sehr stark interessiert, der einzelne Mensch, das Individuum.
Weiß Beate Beckmann-Zöller, Präsidentin der Deutschen Edith-Stein-Gesellschaft mit Sitz in Speyer. Eine akademische Karriere bleibt Edith Stein aber verwehrt. Ihr Lehrer Edmund Husserl hält wenig davon, Frauen eine Professur zu geben. Und Edith Stein ist Jüdin.
Sie ist gescheitert mit ihrer Habilitation, weil sie in einer Zeit sich habilitieren wollte, wo fast alle Philosophen Juden waren. Die Lehrstühle waren mit Juden bereits besetzt und man riet ihr dann ab, selber als Jüdin das da dort und dort eben in Hamburg oder in Göttingen nochmal zu versuchen, weil man natürlich jetzt eher einen protestantischen oder einen katholischen Kollegen gesucht hat innerhalb der Philosophie. Das andere war, dass natürlich auch die Zeit noch ungünstig war für Frauen, um tatsächlich Lehrstühle zu bekommen. Husserl riet also ab. Er meinte, Frau sei für die Ehe als erstes geschaffen, aber er sah nicht, dass Frauen also auf Lehrstühle gelangen sollte. Und sie machte daraufhin ja eine Eingabe beim Ministerium, preußischen Ministerium, sodass sie dann tatsächlich Recht bekam, dass man Frauen eben nicht die Habilitation verweigern sollte. Das hat anderen Frauen dann geholfen, ihr selber nicht mehr.
Und dann entdeckt Edith Stein wieder die Religion. Vom Philosophen Max Scheler und anderen wird sie darauf aufmerksam gemacht, alle Philosophie, jede Sinnsuche führe nur über ein transzendentes Gottesbild zum Ziel.
Und als sie dann diese erste christliche Beerdigung miterlebte und diesen starken Auferstehungsglauben, dass wirklich eben Jesus Christus für die Sünden gestorben ist und auferstanden ist, damit wir Menschen auch auferstehen können, ewiges Leben haben, wie lebendig diese Hoffnung ist. Und dann hat sie eben dort nachgefragt. Und dann hat sie einfach Heiligenliteratur gelesen, also vor allen Dingen Teresa von Avila. Und diese Innerlichkeit, dieses starke Innenleben, das starke Gebetsleben, das hat sie fasziniert.
Edith Stein lässt sich 1922, also vor 100 Jahren, taufen. Eine Philosophin wird Christin. Das wird Edith Stein im akademischen Bereich zum zusätzlichen Hindernis.
Das verzieht man ihr dann eben auch unter den Philosophen nicht. Das war eine große Sünde, sich doch zu stark auf eine Seite zu begeben, sich doch konfessionell auch zu binden.
Edith Stein kehrt der Universität den Rücken. Als aktives Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei DDP setzt sie sich für Frauenrechte und politische Bildung ein. Auf ihren Vortragsreisen füllt sie ganze Seele. Von 1932 bis 1933 bekommt sie dann doch noch eine Dozentur am Katholischen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster, bis der Druck der Nazis sie zur Kündigung zwingt. Zu dieser Zeit ist sie schon längst tief in den katholischen Glauben eingedrungen. Nach Zwischenstationen in Speyer und Kloster Beuron tritt sie 1933 in den Karmelorden der unbeschuhten Karmelitinnen in Köln ein. Alexander Chelewska-Tölle findet faszinierend, wie diese Frau sich immer wieder neu erfunden hat.
Andererseits war es ihr auch nicht einfach, da mit 42 Jahren auch was Neues zu wagen. Edith Stein war selbstständig. Sie hat auch immer selber bestimmt, was sie gemacht hat. Und jetzt auf einmal musste sie sich auch unterordnen und all das, was sie auch von zu Hause gekannt hat, eine gewisse Emanzipation auch jetzt vereinbaren mit Disziplin, mit Gehorsam. Trotzdem schreibt sie immer wieder, dass sie glücklich ist, dass sie endlich im Kloster all das leben kann, wonach sie sich auch gesehnt hat. Dass sie auch bei Gott die ganze Zeit gebeten auch sein kann, dass sie auch philosophisch arbeiten konnte.
Sie wendet sich Thomas von Aquin zu, übersetzt ihn ins Deutsche. Thomas von Aquins Scholastik war die Lehrrichtung der römisch-katholischen Kirche. Edith Stein versucht eine Verbindung mit der modernen Philosophie. Bis heute ist sie damit eine Art Nischenphilosophin.
Ihre Philosophie wurde ja in den 50er Jahren erstmal sozusagen nicht beachtet, weil sie eben in den 10er, 20er Jahren publiziert hat. Und in den 50er Jahren gab man eben ihre Thomas-Übersetzung heraus und ihr Hauptwerk Endliches und ewiges Sein und ihr letztes Werk Die Kreuzeswissenschaft. Und das klang einfach für philosophische Ohren zu theologisch, weswegen man sie auch als Philosophin eben sehr spät erst entdeckt hat. Ihre Einführung in die Philosophie hat man erst 1991 veröffentlicht, also sehr spät, und dann nochmal überarbeitet 2004, 2005.
Zuletzt widmet Edith Stein sich dem Mystiker Johannes vom Kreuz, der den Karmelorden stark geprägt hat.
Edith Stein schreibt eben gerade am Beginn dieser Kreuzeswissenschaft von der heiligen Sachlichkeit. Es geht eben um die Nacht der Seele, die Nacht des Glaubens auch, die dunkle Nacht überhaupt, in der eben Gott sich selbst entzieht und der Mensch tatsächlich auch eine Wüste erlebt, eine Nacht des Glaubens, wo es eben schwerfällt, selbst noch Glaubenskraft aufzubringen, diese Nacht hindurch aushält sozusagen und dann das Licht des Morgens der Auferstehung auch im Glauben, in der Glaubenskraft wieder erleben kann.
Edith Stein versenkt sich ins immerwährende Gebet. Das heißt aber nicht, dass sie nun unpolitisch wird. Ganz im Gegenteil, als die Nazis an die Macht kommen, schreibt sie an Papst Pius XI. Mit der Bitte, gegen die Judenverfolgung zu protestieren. Den Nuntius, den späteren Papst Pius XII., spricht sie sogar persönlich.
Die haben also auf Latein miteinander gesprochen, Edith Stein und der Nuntius. Und sie glaubte auch, dass der Papst die richtige Adresse ist, die man schreiben muss. Es war nur zu der Zeit üblich, dass der Papst nur mit einem Segen antwortet. Sie schreibt dann in ihrer Autobiografie auch, sie hat den Segen erhalten und weiß, dass der Brief angekommen ist. Es war aber üblich, dass Päpste nicht zurückgeschrieben haben, ne? Also nicht so wie heute Franziskus, der eben auch mal jemanden anruft, der ihm geschrieben hat. Das gab es damals nicht. Das waren noch ganz klar geregelte, sehr hierarchische und monarchische Elemente. Aber Edith Stein selbst hat dann die Enzyklika von 1937 mit brennender Sorge als Antwort verstanden. Also sie selbst hat schon verstanden, der Papst hat das bedacht, was sie geschrieben hat.
Geschützt hat die Enzyklika die Juden nicht. Edith Stein versucht sich noch ins Niederländische echt in den dortigen Karmel zu retten, muss sich aber der Gestapo stellen. Sie wird deportiert und nach heutiger Kenntnis vermutlich am 9. August 1942 in Auschwitz-Birkenau ermordet. Für Edith Stein ein Opfer für ihr Volk.
Und Edith Stein hat diesen stellvertretenden Opfergedanken auch im Karmel sehr stark eben nochmal neu kennengelernt. Und wo auch eben stellvertretend gebetet wird für andere, stellvertretend auch gefastet wird für andere Menschen. Und dieser Stellvertretungsgedanke hat sie eben auch beschäftigt, als sie dann abgeholt wurden von der Gestapo, sie und ihre leibliche Schwester Rosa, die inzwischen auch im Kloster mitgelebt hat. Und sie sagt dann eben, wir gehen für unser Volk.
1987 wurde Edith Stein selig, 1988 heilig gesprochen. Doch geht das? Eine Jüdin als katholische Heilige? Alexandra Chilewska-Tölle.
Da hat man auch darüber diskutiert, ob man da Edith Stein tatsächlich als jüdische Märtyrerin sehen möchte oder vielmehr als christliche, die auch für den Glauben gestorben ist. Da haben auch die Familienangehörigen von Edith Stein, die da auch den Krieg überlebt haben, die waren überhaupt nicht begeistert von dieser Idee, dass da die Tante jetzt auch selig gesprochen, dann heilig gesprochen auch wird, dass sie befürchtet haben, dass Edith Stein von der katholischen Kirche vereinnahmt wird.
Im katholischen Schulzentrum Edith Stein Berlin ist man jedenfalls stolz auf die Namenspatronin, sagt die stellvertretende Schulleiterin Ursula May.
Sie kommt aus dem Judentum, sie ist zum Katholizismus konvertiert. Das heißt, dieser christlich-jüdische Dialog, für den sie ja auch bis heute steht, ist natürlich dadurch quasi automatisch Programm und lässt sich eben auch für eine Schule ungeheuer gut umsetzen.
Und Edith Stein bedeutet für den Schulalltag heute noch mehr.
Die Nächstenliebe ist das Maß unserer Gottesliebe. Ist so ein bisschen unser Leitmotto auch geworden. Dieser klare innere Kompass, den Edith Stein hatte, diese innere Wahrheit, ja, die sie gefunden hat für sich oder nach der sie gesucht hat und die sie aber, so sieht es zumindest von außen aus, auch gefunden hat, da, finde ich, steckt ein ungeheurer Vorbildcharakter drin. Auch gerade ein Vorbildcharakter für zukünftige Pädagogen.
Vor 80 Jahren, im August 1942, ermordeten die Nazis die jüdisch-christliche Philosophin und Ordensfrau Edith Stein. Thomas Klatt hat zurückgeschaut auf ein Leben voller Widersprüchlichkeiten.